English Radio External Service.
2 Warszawa, Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Denisa. Hallo und herzlich willkommen. Die USA wollen nun offenbar doch 5000 zusätzliche Soldaten nach Polen schicken. Viele Details bleiben allerdings offen. Und die EU-Kommission sieht Polen weiter an der Wachstumsspitze, warnt aber zugleich vor dem höchsten Haushaltsdefizit der gesamten Union. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Der heutige Preis ist super, weil Viadrina ist genau mein Motto. Ich hatte ja mal ein Buch veröffentlicht, Expedition zu den Polen, Untertitel: Warum es hinter der Oder so nice ist. Und hinter der Oder, das bedeutet ja Viadrina.
Der Kabarettist Steffen Müller hat den 25. Viadrina-Preis erhalten für seine Verdienste um die deutsch-polnische Verständigung. Arkadiusz Huber war mit dabei und...
Es war ein riesiger Erfolg und eigentlich der kleine Chopin dachte, das war nicht die Musik, die solchen Enthusiasmus von dem Publikum mitgebracht hatte, sondern sein schönes Hemd mit einem weißen Kragen.
Im Rahmen unserer Chopin in Warschau-Reihe besuchen wir den Ort, an dem der 8-jährige Fryderyk Chopin zum ersten Mal öffentlich auftrat. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Die USA wollen 5000 zusätzliche Soldaten nach Polen schicken. Und Polen weist russische Vorwürfe gegen Lettland und andere baltische NATO-Staaten zurück. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, 5000 zusätzliche amerikanische Soldaten nach Polen zu entsenden. Er begründete den Schritt mit dem Wahlsieg des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den guten Beziehungen zu ihm. NATO-Generalsekretär Mark Rutte begrüßte die Ankündigung beim Treffen der Außenminister im schwedischen Helsingborg. Zugleich sagte er, die militärischen Details würden noch ausgearbeitet. Es bleibt unklar, ob die Soldaten tatsächlich zusätzlich kommen oder ob sie eine zuvor gestoppte Rotation einer US-Panzerbrigade ersetzen. Präsidentenberater Marcin Przydacz sprach von einem minimalistischen Szenario, 5000 Soldaten statt der gestoppten rund 4000. Der frühere Pentagon-Beamte Jim Townsend sieht in dem Hin und Her ein Zeichen von Entscheidungschaos in Washington. Polen hat russische Drohungen und Vorwürfe gegen Lettland und andere baltische NATO-Staaten zurückgewiesen. Das Auswärtige Amt in Warschau erklärte, Russland verbreite falsche Narrative über eine angebliche Nutzung baltischen Luftraums für ukrainische Drohnenangriffe. Außenminister Radosław Sikorski schrieb, Moskau habe kein Recht, Polens Verbündete falsch zu beschuldigen. NATO-Generalsekretär Rutte nannte die russischen Behauptungen absurd. Estland, Lettland und Litauen hatten zuletzt wiederholt über Drohnenvorfälle oder Verdachtsfälle berichtet. Die ersten F-35 Kampfjets für Polen werden heute Nachmittag in der Luftwaffenbasis Wask erwartet. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hatte erklärt, die Maschinen der 5. Generation sollten in Kürze ihren Dienst in Polen aufnehmen. Nach Informationen des polnischen Rundfunks sollten zunächst 3 Jets eintreffen. Die F-35 gelten als zentrales Element der Modernisierung der polnischen Luftstreitkräfte. Polen hat insgesamt 32 Maschinen bestellt. Wask soll einer der wichtigsten Standorte für die neuen Kampfflugzeuge werden. Polens Wirtschaft gehört nach der Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission weiter zu den wachstumsstärksten in der EU. Für dieses Jahr erwartet Brüssel ein Plus von 3,5%. Damit liegt Polen hinter Malta auf Platz 2. Im kommenden Jahr soll das Wachstum auf 2,8% sinken. Die Kommission verweist auf stabile private Nachfrage, öffentliche Investitionen und EU-Mittel. Auch höhere Verteidigungsausgaben und steigende Löhne stützen die Konjunktur. Gleichzeitig weist Polen nach der Prognose das höchste Defizit der öffentlichen Finanzen in der EU aus. Es soll in diesem Jahr 6,5% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Und der polnische Streamer Piotr Hanske, bekannt als Watfogang, will mit dem Fahrrad von Zakopane nach Gdańsk fahren und die Tour live im Internet übertragen. Dabei soll Geld für den 8-jährigen Max Totski gesammelt werden. Der Junge leidet an Duchenne-Muskeldystrophie, einer seltenen genetischen Krankheit, die zu fortschreitendem Muskelschwund führt. Nach Angaben der Sammlung kostet eine Gentherapie in den USA 15 Millionen Zloty. Etwa 12 Millionen Zloty fehlen noch. Hanske hatte bereits im April eine große Online-Aktion zugunsten der Stiftung Cancer Fighters organisiert. Dabei wurden über 280 Millionen Zloty gesammelt. Die Aktion ist als weltweit größte Spendensammlung dieser Art ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen worden. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Nach dem Hin und Her der letzten Woche will US-Präsident Trump nun doch 5000 Soldaten nach Polen schicken. Doch die Entscheidung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Und Peter Madjar will offenbar bei russischen Rohstoffen Orbáns Linie fortsetzen. Mehr dazu nun in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Ciecierski.
In der Rzeczpospolita kommentiert Jędrzej Bielecki die plötzliche Entscheidung des US-Präsidenten, nun doch zusätzliche Truppen nach Polen zu entsenden. In der vergangenen Woche hatte das Pentagon angekündigt, die zugesagten Truppen aus Polen abzuziehen. In Polen hat diese Ankündigung für großen Wirbel gesorgt. Gehe es jetzt um ein zusätzliches Kontingent, die Wiederaufnahme der vor einigen Tagen ausgesetzten Rotation oder die Verlegung amerikanischer Truppen aus Deutschland? Wie gewöhnlich bei Trump werfe jede Äußerung mehr Fragen auf als Antworten, heißt es im Blatt. Die Erklärung für diese Initiative sei auch trübe. Der Grund dafür soll angeblich der Wahlsieg von Karol Nawrocki vor einem Jahr gewesen sein. Dem Auto zufolge sei das eine schwache Rechtfertigung für eine Entscheidung von strategischer Bedeutung. Eine ähnlich schwache Begründung habe auch Trumps Ankündigung Anfang Mai, 5000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen gehabt. Der Grund sei Bundeskanzler Friedrich Merz' kritische Bewertung von Trumps Iran-Kampagne gewesen. So lasse sich die Verteidigungsstrategie eines Landes nicht planen, fährt der Autor fort. Es gebe schließlich keinerlei Garantie dafür, dass der US-Präsident nicht schon in der nächsten Woche erneut seine Meinung ändere und den Abzug aller US-Streitkräfte aus Polen anordne. Die Folgen solcher abrupten Wendungen habe bereits die Ukraine schmerzhaft erfahren, die seit anderthalb Jahren keinerlei Unterstützung mehr von den USA erhalte. Das nächste Opfer der Launen des amerikanischen Präsidenten, so der Autor, könnte sich als die NATO erweisen. Ein Plan B sei notwendig. Im Falle Polens bestehe dieser vor allem im weiteren schnellen Ausbau der eigenen Streitkräfte. Zugleich gehe es aber auch darum, Kooperationsabkommen mit europäischen Großmächten zu schließen. Ein solches Abkommen wurde bereits mit Frankreich erreicht. In den kommenden Wochen werde Polen ähnliche Vereinbarungen mit Großbritannien und Deutschland unterzeichnen. Bielecki nach wäre die beste Lösung, diesen Prozess auf möglichst reibungslose Weise durchzuführen, also den europäischen Pfeiler der NATO schrittweise auszubauen. Europa benötige jedoch noch mindestens 3 bis 5 Jahre, um ihre amerikanischen Waffensysteme zu ersetzen. Doch in den beinahe anderthalb Jahren seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hätten die Europäer bereits sehr viel erreicht und würden eigene, ehrgeizige Aufrüstungsprogramme starten. Wie Jędrzej Bielecki abschließend schreibt, dürfe man sich daher nicht auf die Launen Trumps verlassen. Man könne sich von ihm unabhängig machen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die derzeitige Chance nicht verspielt werde. Eine weitere könnte es möglicherweise nicht mehr geben, lautet sein Fazit in der Rzeczpospolita. Der neue ungarische Regierungschef hat von Dienstag bis Donnerstag seinen ersten Auslandsbesuch in Polen absolviert. Aus diesem Anlass hat die Tageszeitung Rzeczpospolita ein Interview mit Peter Madjar durchgeführt. Er wurde unter anderem gefragt, ob er trotz der Unterstützung seines Konkurrenten bei den ungarischen Parlamentswahlen durch den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki normale Beziehungen zu ihm pflegen wolle oder eher Donald Tusk bevorzuge. Wie Ungarns Premier erklärt, habe jeder Politiker das Recht zu unterstützen, wen er wolle. Nach den Wahlen habe jedoch auch eine legitime Regierung das Recht, frei zu entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten möchte. Er gibt offen zu, in der Politik gibt es keine Freundschaften, es gibt nur Interessen. Gleichzeitig erinnert Magyar daran, dass Präsident Navrotsky nicht der Einzige gewesen sei, der seinen Konkurrenten und langjährigen Regierungschef offen unterstützt habe. Man könne hierbei schließlich auch den Präsidenten der USA, den Ministerpräsidenten Israels, den Machthaber Russlands, den Präsidenten der Türkei und Serbiens oder den Premier der Slowakei mit den Finger zeigen. So ist halt das Leben, sagt Peter Magyar der Zeitung. Wie polnische Medien am Freitag schreiben, scheine Peter Magyar entgegen den Erwartungen der polnischen Regierungskoalition jedoch nicht die Absicht zu haben, seine Haltung zum Kauf von Rohstoffen aus Russland zu ändern. Seiner Meinung nach werde sich die Politik der Europäischen Union nach dem Ende des Krieges stark verändern. Ungarn sowie Polen müssten wettbewerbsfähig bleiben. Dafür seien niedrige Energiepreise notwendig. In diesem Zusammenhang bezeichne er sich selbst als sehr pragmatisch. Wenn der Krieg endet, wird die gesamte Europäische Union wieder russisches Gas kaufen, weil es billiger ist, habe Magyar erklärt. Das verlangt die Wettbewerbsfähigkeit, die Geografie. Ganz einfach. Er könne zwar nicht alles vorhersagen, aber davon sei er überzeugt, heißt es. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Presseüberblick, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu einem aktuellen deutsch-polnischen Thema. Seit 1999 zeichnet die Europa-Universität Wiedrina in Frankfurt an der Oder Menschen aus, die sich um die Verständigung zwischen Deutschland und Polen verdient machen. In diesem Jahr geht der Preis an einen, der seit Jahren genau das tut, mit Leichtigkeit, Humor und menschlicher Wärme, den Kabarettisten Steffen Möller. Bei der Verleihung am Donnerstag in Frankfurt war Arkadiusz Huber mit dabei.
Der Wiedrina-Preis steht für Völkerverständigung, Frieden und Freiheit in einem gemeinsamen Europa und damit für die Werte, die das Fundament der 1991 als Europa-Universität neu gegründeten Wiedrina bilden, heißt es im Internet. Er ist vom Wiedrina-Präsidenten Professor Eduard Müller verliehen worden. Ich wollte von ihm wissen, warum der Preis dieses Jahr an Steffen Müller gehe.
Dieses Jahr ist Zufall. Er ist schon länger auf der Liste der potenziellen Preisträger. Und wir haben ihn für dieses Jahr auserkoren, weil er ein ganz sympathischer, empathischer, begeisternder Botschafter so für Deutschland in Polen als auch für Polen in Deutschland ist und diesen Preis in jeder Hinsicht verdient hat. Er macht diese Kommunikation zwischen beiden Seiten in einer Leichtigkeit, in einer Humorvollheit und menschlichen Wärme, die ansteckt. Und insofern, weil er es auch schon seit Jahren macht, hat er den Preis in jeder Hinsicht verliehen. Und der Preis ist ja heute umso wichtiger, als wir in Europa ja gewisse Gefährdungen sehen, die deutsch-polnische Freundschaft und Verständigung weiter gefördert und bekräftigt werden muss, angesichts der verschiedenen Anfeindungen, die es gibt auf beiden Seiten und im europäischen Kontext. Deshalb ist der Preis heute wichtiger denn je.
Und das kann, also diese Schattenseiten der Beziehung, kann dann der eine Steffen Müller ändern?
Naja, Steffen Möller ist ein Beispiel, dass es geht. Und ich wünschte mir, wir hätten mehrere Steffen Möllers und andere, wie immer sie heißen, mögen. Und es gibt noch viele seiner Art. Und ja, man muss zusammenkommen und daran arbeiten.
Wenn Sie sagen, dass er so lange auf der Liste stand, warum dann erst jetzt? Langer Zeit.
Ja, weil natürlich, es gibt ein Kuratorium, wo man diskutiert, wer ist jetzt preiswürdig und da gibt es unterschiedliche Ansichten und ja, das ergibt sich halt so. Es gibt noch viele Menschen, die den Preis verdient haben, sicherlich. Und wer dann am Ende tatsächlich am Zug ist, das ist, ja, es gibt auch immer gewisse Zufälle und andere Rahmenbedingungen, die da eine Rolle spielen.
Lange auf einer Warteliste zu stehen bedeutet lange warten. Ich habe die Worte des Wiedrina-Präsidenten aufgegriffen und wollte von dem Preisträger dann wissen, ob es auch für ihn eine ungeduldige Zeit gewesen sei. Darüber wie auch über andere Dinge kann man sich mit Steffen Müller auf eine lockere Art und Weise unterhalten. Gerade von dem Wiedrina-Präsidenten gehört, dass du schon lange auf der Liste stehst. Nun halt eben ja verschiedene Kuratorenmitglieder und verschiedene Diskussionen, aber sehr wohl verdient und sie freuen sich ja auch alle, dass endlich du. Warst du ein bisschen ungeduldig schon?
Ja, ich muss sagen, ich habe seit Jahren mit den Füßen gescharrt, dass ich diesen... Nein, es stimmt nicht. Ich habe schon wirklich tolle Preise bekommen und der heutige Preis ist super, weil Wiedrina ist genau mein Motto. Ich hatte ja mal ein Buch veröffentlicht, Expedition zu den Polen, Untertitel, warum es hinter der Oder so nice ist. Und hinter der Oder, das bedeutet ja Viadrina. Ja, das ist genau mein Motto. Von Deutschland nach Warschau, von Warschau nach Berlin. Immer über die Oder.
Ja, über Wasser. Was bedeutet der Preis für dich?
Dass ich über Wasser gehen kann. Wie Christus.
Puh, wir haben den deutsch-polnischen Messiah.
Oh, das gefällt mir. Der Preis bedeutet mir viel, weil ich hier auch heute in Frankfurt Leute erreiche, die sonst nicht in meine Show kommen würden. Das sind nicht die normalen Polendeutschen, die hier heute kommen. Das sind ganz normale Frankfurter, die jedes Jahr kommen, egal wer da gewinnt. Und das ist für mich eine Chance, dass ich mal mich woanders präsentieren kann.
Und vielleicht ein bisschen was umzukippen.
Ja, ich will jetzt nicht glauben, dass mein heutiger Auftritt hier die Geschichte der Deutschen Republik verändert. Aber wer weiß.
Die Laudatio sprach Radek Knap, ein polnisch-österreichischer Schriftsteller. Darin hat er die Kennenlerngeschichte mit Müller erzählt und dessen gute Eigenschaften als Künstler aufgezählt. Von dem studierten Philosophen Knapp, der die Realität auch mit viel Humor herangeht, wollte ich wissen, ob der Preis verdient sei.
Der Preis ist absolut verdient, denn diese Uni, die den Preis vergibt, ja, ist an einer Grenze, an einem Schnittpunkt. Und das ist auch ungefähr die Heimat von Steffen. Also das ist der Ort, den wir zwar nicht sehen können, nicht mal in die Hand nehmen können, der, an dem er sich sehr gut bewegt und aus dem er wirklich einen großen Raum geschaffen hatte, wo viele Leute ihm auch gefolgt sind und wo viele Leute sich auch mit wohlfühlen. Und dafür gibt es nicht genug Preise, kann es nicht genug Preise geben.
Maria Janjon, die Romantikkennerin und die für mich größte Literaturwissenschaftlerin, Humanistin, die vor ein paar Jahren verstorben ist, sagte immer, man muss erzählen. Und ihr Laudatio war auch eine Erzählung. Wie kann man die deutsch-polnischen Beziehungen erzählen?
Naja, so wie man jede Geschichte erzählt, indem man die Wahrheit sagt, indem man keine Seite bevorzugt, sondern die Fehler aufzählt, sowohl der einen wie der anderen, und auch dann natürlich sie ein bisschen lobt, auch jeden. Also es ist eigentlich, jede Geschichte ist eine Erziehungsmaßnahme und man darf niemanden beleidigen, aber man darf schon ironisch sein. Man darf Dinge kritisieren, weil man Dinge mag, und die Dinge, die man mag, die muss man kritisieren, weil das ist auch eine kleine Form der Liebe. Und so muss diese deutsch-polnische Geschichte erzählt werden.
Ist das die Rolle von Künstlern? Denn Sie sind ja Schriftsteller, Steffen ist Kabarettist. Sollen das die Künstler machen?
Nein, am besten wäre es, wenn es alle machen würden. Aber nur wir tun es ebenso, weil wir ja dafür ja Honorare kriegen oder auch nicht. Nein, aber im Ernst, wir erzählen diese Geschichte. Aber wir hoffen, dass sie weitererzählt wird von sogenannten normalen Leuten, die diese Geschichte ja mehr verinnerlichten manchmal als wir selber.
In den Kulissen erzählt man, dass der Viadrina-Preis immer eine Überraschung sei. Er wird jährlich verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Mal sehen, wer ihn im kommenden Jahr erhält.
Soweit Arkadiusz Huber über den frisch gebackenen Viadrina-Preisträger Steffen Möller. Von der Gegenwart geht's bei uns nun in die Vergangenheit und vom Kabarett zur Klaviermusik. In unserer Reihe über Orte in Warschau, die im Leben von Chopin eine wichtige Rolle spielten, führt uns der Weg diesmal in den heutigen Präsidentenpalast am Krakowskie Przedmieście. Hier in den aristokratischen Salons der damaligen Zeit trat Frédéric Chopin als 8-Jähriger zum ersten Mal öffentlich auf. Was dieser Auftritt für seinen weiteren Weg bedeutete und was das Publikum am meisten beeindruckte, mehr dazu nun von Kamila Lutostańska. Die Musik in der Reportage, den Mazurek B-Dur und den Polonez G-Moll, hat Chopin im Alter von 7 Jahren komponiert.
Wir stehen vor dem Präsidentenpalast in Warschau am Krakowskie Przedmieście. Zu Chopins Zeiten ist es der Palast der Familie Radziwiłł, einer der einflussreichsten aristokratischen Familien in Polen. Hier finden regelmäßig musikalische Abende statt, ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens der Elite. Auch der junge Frédéric Chopin tritt hier auf. Er ist erst 8 Jahre alt. Hier beginnt der Moment, in dem Chopin sichtbar wird. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, die Familie Radziwiłł gehört zur polnischen Elite. Welche Rolle spielen solche Salons für junge Musiker wie Chopin?
Eine wichtige Rolle. Aristokratische Salons spielten eigentlich eine zentrale Rolle im Leben des jungen Frédéric Chopin hier in Warschau und erfüllten sowohl in seiner Jugend in Warschau als auch später in Paris künstlerische, aber auch gesellschaftliche und bürgerliche Funktionen. Das waren die Konzertorte und dort könnte man eine Promotion eines jungen Talents organisieren. So der Salon bot dem jungen Chopin die ideale Bühne, um sein Können und seine Virtuosität zu präsentieren. Und als ein 8-jähriger Kind war er schon ein Virtuose.
Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass ein so junges Kind hier auftritt? Ist er schon damals als 8-jähriger Junge bekannt?
Selbstverständlich. Warschau war damals, und ich sagte immer, ist eine kleine Stadt und die Leute kennen sich. So, wenn es einen Genie gibt, bemerkt man das absolut sofort. Und damals, das muss man auch sagen, in der Zeit vor Radio und Fernsehen spielte sich das kulturelle und gesellschaftliche Leben eigentlich in Cafés und aristokratischen Salons ab. Und man suchte neue interessante Sachen. So ein Genie, die so schön das Flügel spielt, war was absolut Besonderes für Warschau. Und die großen Damen wollten das hören.
Was wissen wir darüber, was Chopin damals gespielt hat?
Ja, nicht genau, aber er spielte seine eigenen Kompositionen. Er hat schon was veröffentlicht als junger Komponist und er improvisierte sehr gern. So, auch in dieser Epoche sah ein Konzert ein bisschen anders als heute aus. So, ich sagte heute, das Publikum hat eine etwas religiöse Beziehung mit dem Künstler auf der Bühne. Damals könnte man ein bisschen sprechen und das war eine Art hochklassige Unterhaltung.
Herr Laskowski, wissen wir, wie das Publikum auf den kleinen Chopin reagierte, darauf, wie er gespielt hat?
Es war ein riesiger Erfolg und eigentlich der kleine Chopin dachte, das war nicht die Musik, die solchen Enthusiasmus von dem Publikum mitgebracht hatte, sondern sein schönes Hemd mit einem weißen Kragen. Und das finde ich ganz lustig. So, das ist eine der besten Anekdoten über Chopin, dass nach dem Konzert er sagte, liebe Mutti, das Publikum liebte so sehr meinen weißen Kragen. Ich freue mich sehr, dass ich so elegant bin.
Und den Kragen hat er von seiner Mutter bekommen, natürlich.
Damals machte man viele Sachen zu Hause, so ich glaube, das war ein hausgemachten weißen Kragen.
In welcher Atmosphäre finden diese musikalischen Abende statt? Waren es eben fröhliche Auftritte oder fröhliche Abende oder eher trauriger, weil Polen damals nicht auf der politischen Karte Europas existierte?
Ich glaube, wenn es eine solche Entdeckung, einen jungen Pianisten, das sage ich das nochmal, nur 8 Jahre alt ist, das ist eine fröhliche Occasion. Und damals könnte man ein Glas trinken, Freunde treffen und gute Musik hören und auch sich wirklich gut unterhalten. So, ich sagte, das war eine glückliche Occasion für den jungen Chopin, aber auch für das Publikum. Das Publikum war gut gebildet und liebte die Musik sehr und ja, unterhielte sich, aber mit Kunst auf dem höchsten Niveau. So, das war Unterhaltung und noch was mehr.
Frédéric Chopin war erst 8 Jahre alt damals. Hat er damals schon eine Musikschule besucht oder hat er Musik nur zu Hause gelernt? Wie sah seine musikalische Ausbildung damals aus?
Damals gab es keine Musikschulen für Kinder, wie sie heute sind. Er hatte nur Privatunterricht mit einem Professor, der eigentlich in der Nähe hier von dem Präsidentenpalast wohnte, der aus Tschechien hier nach Warschau ausgewandert ist. Und er hieß auf Polnisch Wojciech Żywny, für deutschsprachige Welt Adalbertus oder Adalbert Żywny. Und er wirklich auch sehr klug war. Er wusste sofort, dass sein Schüler ein Genie war. Wir denken, dass Chopin entwickelt sein Talent selbst. Und er bekam sehr viel Hilfe von dem Żywny, aber was wichtig ist, der Żywny hat diesen Genie nicht kaputt gemacht, wenn man so sagen kann.
Also ließ ihn sich selbst entwickeln, wenn man das
so? Ja, genau, ließ ihn sich selbst entwickeln und deswegen ist Chopin so einzigartig als Pianist und auch als Komponist.
Dann welche Bedeutung hat dieser Auftritt im Radziwiłł-Palast für seinen weiteren Weg, für seine weitere Entwicklung?
Ein schönes Anfang und es war immer sehr wichtig, weil ein junger Pianist braucht das Publikum und er sah, dass sein Talent wirklich was Wichtiges für das Publikum ist. So entwickelte er sich weiter, vorbereitete weitere Kompositionen und auch spielte noch besser und besser und mehr und mehr.
Kann man also sagen, hier, also in dem Ort, in dem wir uns jetzt befinden, beginnt seine öffentliche Geschichte?
Das ist genau so. Hier fand sein erstes Konzert statt, sein erstes öffentliches Konzert. Und wie die Engländer sagen, he never looked back. So entwickelte sich und machte eine wirklich große europäische Karriere, später in Wien und in Paris.
Sie hörten die vierte Folge unserer Reise zu den Warschauer Chopin-Orten von Kamila Lutosteinska. Alle Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl in der Sparte Beiträge. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linzo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.